Das sind die letzten drei Bücher, die ich geschrieben habe in den letzten 2 Jahren. Davor habe ich 12 Jahre nicht viel gemacht, war faul, weil ich 4 Kinder plötzlich hatte, eins nach dem anderen kamen sie da an. Ja. Und die Kleinste ist jetzt aus dem Gröbsten raus, ist jetzt so 7 Jahre und ja, in dem Zusammenhang ist dann zu verstehen, dass sich das so angestaut hat und dann plötzlich ging es da raus. Oben drüber steht noch, was ich eigentlich bin. Also ich bin Anthropogeograf, die Geografie des Menschen habe ich studiert und die interessiert mich natürlich. Dann die Astronomiegeschichte, die ist ein Steckenpferd von mir geworden. Seit vielen Jahrzehnten bin ich da unterwegs. Dann ist mein eigentliches Kern, mein wissenschaftlicher Kern ist eigentlich die Bildwissenschaft als Kunstwissenschaftler. Das bedeutet also, Bilder professionell zu analysieren und objektivierbare Daten aus Bildern zu gewinnen. Das hilft natürlich in der Archäologie, wenn man manchmal über die Artefakte, die da sind, überhaupt nichts weiß. Wenn man nur sieht, was da drauf dargestellt ist. Heute geht es also in diesem Vortrag um etwas, was man sich vorstellen muss. Ich gehe mal auf die nächste Folie. Wir haben ja normalerweise die Vorstellung, ach, das ist jetzt eine Pyramide, so wie wir sie kennen. Und dann denken wir an die ägyptischen berühmten Pyramiden von Gizeh zum Beispiel. Ja, und sind ganz überwältigt davon. In den meisten Lehrbüchern, auch in den Schulbüchern, steht dann immer so ein Satz wie, die ägyptischen Pyramiden stehen am Anfang der Architekturgeschichte oder so etwas in der Art. Und wir werden gleich sehen, dass das eigentlich so, dass man das so nicht formulieren kann. Denn wenn man sich vorstellt, was da für Leistungen erbracht wurden, um ein solches Bauwerk herstellen zu können, dann muss man sich eigentlich darüber im Klaren sein, dass da eine Jahrhunderte oder Jahrtausende lange Vorbereitung notwendig war an Erfahrungswissen, dass viele Kompetenzen vorhanden sein mussten, die einfach nicht plötzlich da sind und dann baut man so ein riesen Bauwerk dahin. Man muss ja ganz viele verschiedene Dinge können. Deswegen gibt es schon mal Vorformen von solchen Pyramiden. Einmal in Ägypten selber gibt es ja die so von Djoser und Snofru. Da werden wir in den anderen Vorträgen noch mehr darüber hören. Deswegen werde ich nicht so viel zu diesen einzelnen Beispielen sagen. Auch deswegen nicht, weil ich nicht ganz genau weiß. Kommen ja viele Vorträge über Pyramiden. Da will ich nicht jetzt, dass Sie da zweimal was über die gleichen Pyramiden hören. Ne? Ist ja auch klar. Gut, das sind also solche Vorformen von Pyramiden von Gizeh, Stufenpyramiden. Da sieht man schon, es gab also selbst in Ägypten schon solche Vorstufen. Jetzt will ich aber mal hier auf den Aspekt der kulturgeografischen Fähigkeiten eingehen, die diese Menschen haben mussten, um eben solche Pyramiden herstellen zu können. Erstmal gibt es ja bautechnische Voraussetzungen. Diese einzelnen Steine, damit fängt es ja schon mal an, da werden wir auch noch viel drüber hören in dieser Vortragsreihe. Die müssen ja erstmal hergestellt werden. Ja? Und zwar so hergestellt werden, dass sie so aussehen wie diese super glatten, präzise bearbeiteten Steine, wie sie nun mal in Ägypten verwendet wurden. Dann muss man die auch noch heben können. Wie viele Theorien gibt es über die Möglichkeiten, solche Steine zu heben? Unendlich viele, ja. Und die werden immer besser. Da gehört ja eine geistige Arbeit zu und Erfahrungswissen eben. Dann müssen die transportiert werden von hunderten oder sogar tausenden Kilometer weiten Steinbrüchen. Die müssen transportiert werden, diese riesigen Dinger. Das ist ja selbst heute ein Problem. Und dann muss man sie eben auch präzise installieren. Ja? Wenn man sie dann heben kann und transportiert hat, dann müssen die ja noch aufeinander gestapelt werden, sodass so ein exaktes Bauwerk dabei herauskommt. Dann braucht man dazu natürlich Werkzeuge und Maschinen und so weiter. Das muss ja alles vorhanden sein, sonst kann man das nicht machen. Und da wäre es also naiv, einfach zu glauben, ach, die sind irgendwie haben die plötzlich dann das alles gehabt. Gut, die Ortsauswahl. Man muss ja auch erstmal sehen, wo kann man überhaupt so eine Pyramide hinstellen. Wenn man die nämlich an einen falschen Ort baut, dann sackt die ab. Teilweise ist sowas auch mal passiert, aber bei diesem großen Kiessee ist das zum Beispiel nicht passiert. Da hat jemand Gedanken sich vorher gemacht, hat den Boden untersucht und gesagt, hier ist die richtige Stelle. Dann die ganze Logistik, die dahinter steckt. Ich habe jetzt im Vorfeld hier die Vorbereitung für diesen Vortrag nochmal mitbekommen. Und das ist ganz viel Arbeit und Organisation, dass man das hier so hinkriegt, dass wir alle hier sitzen können. Und, ne? Was ist das aber jetzt, wenn man da so eine riesenhafte Pyramide bauen will? Das ist ja noch astronomisch komplizierter. 10.000 oder mehr Leute da versorgen, die Grunddaseinsbedürfnisse, Essen, Trinken, Gesundheit, Vergnügen, Wohnen, Bewegen, das muss ja alles irgendwie organisiert sein. Das kann ja, darf ja nicht im Chaos da enden. Dann braucht man Brunnen, Brücken, Magazine und so weiter. Also es ist eine Unzahl von ganz vielen Dingen, die plötzlich da in Ägypten auftauchen und man denkt, wo kommt denn das her? Ja? Transportkultur, das ist der letzte Punkt. Ja, Schiffe mit hoher Tragkraft, ne? Vielleicht auch mit geringem Tiefgang, damit die also gut nah an Land anlegen können. Oder Hebegeräte, mit denen man die dann Kräne vielleicht, mit denen man diese Dinge aus den Schiffen herausheben kann und so weiter. Kanalbauten, ne? Das muss ja alles gemacht werden. Die Mobilität, natürlich eines meiner zentralen Themen in meiner Forschung selbst. Sie sehen so einen kleinen Ausschnitt mit den Sternbildern. Da werde ich heute nicht tiefgehend drauf eingehen, weil ich das hier schon mal gehalten habe als Vortrag. Und da gehe ich ganz kurz etwas für diejenigen, die es gar nicht kennen, darauf ein. Und jedenfalls, die sich orientieren, navigieren können. Wenn Sie über tausende Kilometer einen Stein transportieren wollen oder mehrere auf einem Boot, dann müssen Sie ja auch wissen, wo Sie hinfahren sollen, wo Sie starten. Ja, und das sind alles mannigfaltige Wissen und Erfahrungen und Voraussetzungen, die Sie brauchen, um solche Pyramiden bauen zu können. Ja? Wirtschaftsgeografische Aspekte, klar, Handel, Bodenschätze. Man muss wissen, wo gibt es die Bodenschätze, wo gibt es den Steinbruch, wie sind die Leute da, was kann man mit denen handeln und so weiter. Und wenn man sich dann anschaut, was gab es denn vorher, dann kommt man ganz schnell auf eine Kultur oder einen Kulturverbund, wie man das auch nennen will, und das ist die Megalithkultur. Nur die Megalithkultur im Vorfeld dieser ägyptischen Pyramiden kann das leisten. Nur dort wird mit diesen großen Steinen gearbeitet. Nur dort werden Vorformen von Pyramiden gebaut. Nur dort kommen die kommen ähnliche Glaubensvorstellungen, ähnliche kultische Symbole und so weiter vor. Nur dort können wir eigentlich, wenn wir das ernst nehmen, den Ursprung suchen oder die, sagen wir nicht Ursprung, das klingt wieder so kausal, aber das Vorfeld, aus dem heraus so etwas dann entstehen kann. Ja. Ja, ein Beispiel ist dieser berühmte Monolith von Baalbek. Man kann den nicht genau datieren. Viele sagen, der sei ja aus der Zeit der Pyramiden. Andere datieren das ein bisschen früher, andere ein bisschen später. Nur, dass sie wissen, wie das zeitlich orientiert ist. Jedenfalls ist also dieser Monolith mindestens 3.000, 4.000 Jahre alt. Ja? Und der ist jetzt eben 25 Meter lang, 4,50 Meter oder knapp 5 Meter hoch und auch breit. So, und das gibt dem Ganzen ein Gewicht von 1 bis 2.000 Tonnen. Dann bin ich mal zum Fraunhofer-Institut gegangen und ich habe gefragt, wie könnte man den heute transportieren? Ja, und da kam ein, das kann man nicht. Wir haben keine Maschine, mit der man das transportieren kann. Geht nicht. Ach ja, gut. Das ist ja schön, dann habe ich gedacht, das ist ja super für ein neues Buch oder so. Das ist so ein toller Satz von einem Professor, der sich wirklich damit auskennt, der gesagt hat, geht nicht, können wir nicht. Ist völlig unsinnig, auch sowas überhaupt herzustellen. So, und da kommen wir zu was auch also als Geisteswissenschaftler mein ureigenstes Interesse weckt, dass ich mir nämlich nicht nur vorstelle, jetzt physikalisch liegt da dieser riesige Stein, sondern dass ich mich auch frage, warum liegt der da? Da müssen ja vorher Leute sich gedacht haben, passt mal auf, Jungs, Wir bauen jetzt einen riesen Tempel mit Hilfe von riesigen Steinen, die so schwer sind, dass man die in 3.000 und 4.000 Jahren nicht mehr transportieren können. Wer hat Lust? Ja, und dann haben sie alle mitgemacht. Irgendwie sind die ja entstanden. Ja, das ist ja eine psychologische Frage. Ja, ist jetzt ein bisschen scherzhaft formuliert, damit der Vortrag auch ein bisschen alle mal aufwachen, ja, falls das vorher vielleicht noch nicht so spannend war. Das ist jetzt aber wirklich spannend, ja, weil da gehört ja ein Spirit dazu. Ja. Gut, also das ist schon mal so ein Donner, das konnten die und es ist unfassbar eigentlich. Ja. Was auch noch eigentlich genauso unfassbar ist oder war für mich zumindest, als ich noch nicht das Buch vom Professor Brehm kannte über die Pyramiden, und als ich noch nicht den Dominik Görlitz kannte und oder als das gerade so losging, habe ich mich dann damit beschäftigt und dachte, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Überall Stufenpyramiden, das kann doch gar nicht sein. Da bin ich teilweise dahin gefahren. Ich bin nach Banenay gefahren in Frankreich und da steht sie, 70 Meter lang. Das ist toll. 4650 vor Christus soll sie gebaut worden sein. Also 2000 Jahre älter als die ägyptischen Pyramiden, die wir eben gesehen haben, die Klassiker. Und das hier ist eine Folie, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen vom Dominik. Und da sieht man, da gibt es also auf den Kanaren, in Sardinien, in Sizilien, überall gibt es da solche Stufenpyramidenbauten. Alle auch aus der gleichen, sehr alten Zeit. Ja? Also älter als die klassischen Pyramiden, die wir am Anfang gesehen haben. Auch hier will ich aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge drüber hinweg hüpfen, denn da werden wir noch mehr drüber hören in einem anderen Vortrag. Und jetzt geht es aber noch weiter und das ist das, was mich dann eigentlich noch mehr überrascht hat. Diese Teile, diese Stufenpyramidenformen, die gibt es eben nicht nur in Europa, auf diesen Inseln, sondern wir haben auf den Azoren, da werden wir auch jetzt nachher noch mehr drüber hören, auf den Azoren. Weiß jemand, wo die Azoren sich befinden? War jemand vielleicht mal auf den Azoren zufällig? Ja, der Flug dauert ziemlich lange, denn es liegt mitten im Atlantischen Ozean. Wieso kommen da solche Bauten hin? Gleichzeitig, und das ist auch wieder so entlarvend und überraschend, gleichzeitig tauchen mit diesen Stufenpyramiden überall da, wo es die gibt. Im Übrigen Hawaii, ne, Polynesien, Azoren, also das ist alles sehr verteilt. Die ganz da drüben mit dieser Palme, das ist auf Hawaii. Ja. Und gleichzeitig mit diesen Teilen passiert das da. Das ist nicht aus der Bretagne oder aus Irland, ne, sondern da unten diese Abbildung, also da von Ihnen aus gesehen, das ist in Indien. Ja. Da oben drüber, das ist auf den Azoren und das hier ist in New York, der etwas dickere da, dieser Dolmen. Das sind alles Dolmen, alle gleiche Konstruktionsart und hier unten, das ist der Gangwa-Dolmen aus Korea. Ja, ich kann es nicht ändern, es ist so und wer nicht hingucken will, der kann ja dann immer noch behaupten, wie in Wikipedia, dass mal stand, dass also die Megalithkulturen, dass die also nichts miteinander zu tun haben und sich alle unabhängig voneinander entwickelt haben. Leider gibt es aber identische Bauwerke, identische Glaubensvorstellungen, identische Symbole. Da kommen wir gleich noch zu. Also das ist nicht aus der Bretagne, irgendein Urlaubsfoto, sondern aus der ganzen Welt. Und die sind natürlich auch, haben das gleiche Alter. Dann hat ein deutscher Pfarrer, ein deutscher Pastor, der war 1913 Missionar in den Andamanen, also im Indischen Ozean. Und dort hat er Fotos gemacht von eingeborenen Völkern, von der Nias-Kultur. Und diese Fotos, die sind toll. Das ist ein ganz reicher Schatz. Weil man da sehen kann, dass die diese ganzen Techniken noch beherrschen und auch die haben Dolmen, auch die haben Pyramiden in dieser Stufenart gebaut wie in Banenay, auch die haben bestimmte Symbole, so einen Himmelskult, Weltbaumkult und so weiter, das haben die alles und da kann man es mal sehen. Da sieht man original jetzt live, wie die so einen Riesenstein da transportieren. Und da gibt es noch andere Fotos, da sind die zu 100 Mann und ziehen denen da sogar eine leichte Anhöhe hoch. Also Nias-Kultur, wer das mal dann googeln will, da gibt es ganz tolle Abbildungen, die das also zeigen. Ja, hier auch nochmal so ein Dolmen jetzt aus, wo ist der denn jetzt wieder her, aus Polynesien. Und dieser Menhir, dieser Einzelne, der da steht, das ist dann wieder auf Hawaii. Ja, da steht ein Menhir, wer weiß das. Ja? Wenn man nicht hinguckt oder das nicht findet, dann weiß man es eben nicht. Und wenn man es aber weiß, dann stellt man sich wieder die Frage, kann das denn sein? Wie kann das denn möglich sein? Ja? Dann, ich habe eben schon mal drauf bezogen, wie viel lang habe ich denn noch? Guck mal. Die ältesten Gebäude sind natürlich Sakralbauten normalerweise. Ja? Diese großen Pyramiden, dann die Dolmen oder Gräber zum Teil. Ne? Und sind also immer mit dem Jenseits verbunden und mit Vorstellungen der Welt und so weiter. Und in jedem dieser Fälle ist es so, dass immer gleiche Symbole auftauchen. Und nicht nur das, man könnte ja jetzt sagen, auch so eine Doppelvolute, so nennt man diese Symbole, ne, diese zwei Schlangen, die sich da so kringeln. Hm. Das könnte ja Zufall sein, man macht das eben, Kinder machen das auch vielleicht manchmal, ne, und dann könnte es also Zufall sein. Ne. Das stimmt aber in dem Moment nicht mehr, wo man feststellt, zu all diesen Zeichen, die da sind, wird das Gleiche berichtet. Ja. Und aus der chinesischen Knochenschrift da oben, da heißt es zum Beispiel, dieses Symbol, das heißt Umdrehung machen, leuchten. Und in anderen Kulturen heißt es dann, dass sich ein Spiegelbaum gebildet hat, wo zwei Schlangen sich umeinander gewunden haben, um den Himmel wieder hochzuheben und dann die Weltsäule zu bilden. Also eine Weltordnung, die darauf basiert, dass es einen Norden gibt und dass der Sternenhimmel sich um diese Achse zwischen dem Norden der Erde und dem Norden des Himmels dreht. Also die Stabilität dieser Ordnung, die darf nicht in Frage gestellt werden und die steckt hinter all diesen Abbildungen. Und ja, die sind auch aus der ganzen Welt. Ja. Das eine ist hier aus Germanien da, diese bekannte Irminsul. Ja. Und dann oben haben wir aus dem Shamash-Relief, das kommt, glaube ich, auch gleich noch. Guck mal schnell. Da unten ist das Shamash-Relief, da ist das auch so hier. Da sind die Gestirne angebracht, Sonne, Mond und Venus. Und da ist eine Schlange. Die mündet dann in zwei Köpfen auf dieser Säule, die eben auch wieder diese Voluten hat. Und die trägt den Himmel, an dem die Gestirne festgemacht sind. Also hier, ja, kommt so eine Schlange an. Hier oben drauf ist diese Volutensäule. Und von der heißt es eben, die ist ein Spiegelbaum, die den Himmel hält. Und deswegen sind auch die Gestirne hier an dem Himmel festgemacht. Diese ganz rechte Abbildung da in der Mitte, das ist von der Nias-Kultur. Oben drüber, da habe ich mal ausgeschnitten, die Quetzalcoatl, Südamerika, Mittelamerika, da sehen Sie diese Federschlange, also den Himmel, und der wird hochgehoben durch so eine Volutensäule. Das sieht aus wie so eine, sagen wir mal, schlappe Schlange, und die wird aber hochgehoben von dieser Säule und ist insofern dann also im Himmel, ja. Und also es ist immer die gleiche Geschichte dazu. Dieses Bunte, das ist eine Nachbildung einer Jet-Säule aus Ägypten. Ist auch eine Weltsäule, die mal aufgestellt wurde bei Prozessionen und bei großen Festen. Ne? Und obendrauf ist diese Volute. Ja? Oft ist also noch ein Stern oben drüber gezeigt, was dann also den Nordstern andeuten soll. Ja, diese Weltvorstellungen finden wir eben, und das ist das Spannende daran, überall an diesen Orten, wo diese Pyramiden, diese Trilithen, also diese, wie in Stonehenge, diese drei Steine übereinander, das nennt man Trilith, und wo diese Menhire auftauchen. Und noch etwas mehr. Ich hüpfe jetzt noch mal eins weiter. Hier ist nochmal die ganze Prozession abgebildet. Das ist übrigens nicht original ägyptisch, diese Abbildung, aber die ist so schön. Deswegen habe ich es mal genommen. Die ist aus dem 19. Jahrhundert. Da hat einer so eine Zinnnachbildung gemacht von so einer ägyptischen Prozession. Ist natürlich nach Originalen gefertigt worden. Und ich fand die aber so schön. Deswegen habe ich mir erlaubt, die jetzt mal zu nehmen und nicht die Originale zu zeigen. Außerdem ist hier alles auf einer Abbildung. Ja, und da sieht man, wie diese Säule, wie so ein Maibaum eigentlich. Ja? Bei uns ist das ein Maibaum. Ich bin von Frankfurt auch in ein Dorf gezogen. Und da wird immer der Heuerbaum aufgestellt. Ja? Und was passiert dann mit diesem Heuerbaum? Der wird im Frühjahr aufgestellt. Und wenn das Ding dann steht, dann kommen die ganzen die Heuerburschen, so heißen die, die ziehen das, die sorgen dafür, dass diese Weltsäule steht. Und danach kommen dann die Heuermädchen und dann können die da sich vergnügen und feiern und so weiter. Und dann kommt es vielleicht dann zu Nachwuchs irgendwann. Ich weiß nicht, wie das fest gedacht war. Jedenfalls steht dann diese Säule und dann wird also gefeiert. Ja. Und unten habe ich noch Abbildungen von der Nias-Kultur wieder aus Indien und aus Ägypten mit solchen Kopfbedeckungen, die sich auch immer ähneln. Ja, ich wollte das jetzt nicht übertreiben, ich kann ja nicht alles zeigen leider, aber andeutungsweise kann man ja erkennen, dass diese Kopfbedeckungen also auch diese Voluten besitzen und so weiter. Jetzt habe ich in dieser Folie einfach mal aus dem Artikel zitiert, um einfach mal zu zeigen, was ich hier erzähle, das kommt nicht von mir, das habe ich nicht erfunden, sondern das in der Welt war es, glaube ich, da ist dann so ein Artikel. Und dann steht da plötzlich, ja, auch im Nordosten Chinas natürlich, 5000 Jahre alte dreistufige Pyramide auf einem pyramidonal herausgeformten Berg. Kultur, ja, 4500 bis 2250 vor Christus aus dem Hongshan. Ja, dann war die Pyramide innen mit Sternen verziert, also auch die Astronomie ist immer natürlich ein Thema, das gleichzeitig da auftaucht. Ja. Und eben auch da. Und da werden wir aber auch noch mehr drüber hören, deswegen verstehen Sie bitte, dass ich nicht so voll drauf eingehen kann, auf jedes Einzelne. Ja, wir haben über die Kartografie oder die Orientierung gesprochen. Die muss ja da sein, wenn man Handel treiben will, wenn man Sachen transportieren will, über tausende Meilen muss das ja irgendwie funktionieren. Ich habe jetzt die kürzeste Folienfolge vorbereitet, die ich konnte, um meine zentrale Theorie mal darzustellen. Ich habe hier eine Karte von Europa. Wenn man sich den Globus vorstellt, muss man sich also vorstellen, man schneidet den in der Mitte durch, hat da die Nordhalbkugel, ja, also ich habe so eine halbe Apfelsine jetzt in der Hand und von der ein Viertel rausgeschnitten. Das ist dieser Teil praktisch. Wenn man den rausschneiden würde, dieses Viertel von der Nordhalbkugel, dann würde man das bekommen. Das Gleiche kann man machen mit dem Himmel, kann man auch aus dem nördlichen Sternenhimmel so ein Viertel rausschneiden und das entspricht dann dem, was wir dort sehen. Jetzt, achso, und das ist natürlich hier die Verbreitung der Megalithkultur. Diese schwarzen Punkte und die schwarzen Stellen, überall Megalithkultur, immer an den Flüssen und an den Küsten finden wir die. Und ja, jetzt ist das Erstaunliche, wir haben ja die Sterne, die sind vom lieben Gott an den Himmel gesetzt worden oder von irgendjemand anders, je nachdem wie man das sieht. Und dann kamen Leute, die haben Punkte miteinander verbunden und zwar so, dass man erstmal, wenn man davon gar nichts weiß, diese Bilder überhaupt nicht sehen kann, weil das menschliche Vorstellungen sind. Diese Sternbilder bestehen aus Linien und Punkten, die Linien sind aber nicht am Himmel, die sind nur hier im Kopf. Wenn man die dann gelernt hat, dann kann man die wiederfinden und sich dann danach orientieren. Aber vorher sind erstmal diese, also was ich eigentlich sagen will, ist, die Bilder sind unnatürlich. Bei dem großen Wagen, da klappt es noch, das sind gleiche Abstände, relativ gleiche Sterne in einem Gebiet, das relativ überschaubar ist. Das ist noch so ein Bild, da könnte man sagen, also das könnte man sagen, ist ein natürliches Sternbild. Wenn aus dem großen Wagen der große Bär wird, da wird es schon wieder schwierig. Da kommen noch viel mehr Sterne dazu und die muss man dann wieder lernen, weil die nicht optisch prägnant zu sehen sind. So, jetzt kann man sich fragen, warum haben die das gemacht? Und da gibt es zwei Quellen, in denen genau beschrieben wird, was das soll. Das erste ist der sumerische Gilgamesch-Epos. Da gibt es einen Teil, in dem wird geschildert, dass die Sternbilder den Himmelsozean abbilden, und zwar die Wege des Ozeans. Und Wege des Ozeans, wenn man jetzt als Geograf unterwegs ist, können das eigentlich nur Strömungen sein. Die Wege des Ozeans, was soll das sonst sein? Ich habe da sonst keine Idee. Ne? Wege des Ozeans heißt da, wo der Ozean sich hinbewegt, und das sind eben Strömungen, Meeresströmungen. Wenn wir jetzt den Schritt wagen und uns die europäische Karte nochmal ansehen, hier als physische, geografische Darstellung, und projizieren mal die Sternbilder aus diesem einen Viertel des nördlichen Himmels auf dieses eine Viertel der nördlichen Erde, dann kann man eben sehen, dass das sogar wirklich wie eine Karte, wie ein Stempel darauf passt. Kannst ja nicht ändern. Da gehört noch viel mehr dazu. Wie gesagt, ich beschränke mich heute auf so ein paar kurze Tatsachen. Wer das genauer haben will, kann ja bei YouTube Filme darüber schauen, das äußere ich mich viel dazu, oder ein Buch erwerben gar, ja, da steht das eben alles nochmal drin. Das hier ist wie ein Stempel. Ja. Dass das ein Stempel ist, das wird ja auch in den Quellen so genannt. Ja. Und noch in der Bibel heißt es, dass Gott die Gewässer, also Hashomayim, nicht das Wasser, sondern die Gewässer, am Himmel und auf der Erde schuf. Ja, also der gleiche Begriff für das, was auf der Erde ist, und der gleiche Begriff für das, was am Himmel ist. Und wenn man das eben aufeinander projiziert, kann man leicht feststellen, boah, also ist ja ziemlich lückenlos hier dargestellt. Ja. Und das war natürlich interessant. Hier habe ich ganz kurz nochmal ersten physischen Beweis für meine Theorie, dass die Sternbilder Seewege darstellen. Und zwar in Valletta, auf Malta, wurde diese Scheibe gefunden in einem alten Tempel. Die ist aus Stein und da sind Sterne drauf. Und die Positionen der Sterne, die habe ich hier mal exzerptiert. Die sind also hier, man sieht auf dieser Projektionsfläche, ja doch, man sieht es ganz gut. Also das sind genau die Positionen, die auf dieser Scheibe sind. Und wenn man die jetzt wiederum projiziert auf diese Sternbilder, die wir eben gesehen haben, vor allen Dingen eben auf die Jungfrau, den Skorpion und den Löwen, dann kann man feststellen, das sind also diese drei Sternbilder darauf dargestellt, und das sind genau diejenigen, die das Mittelmeer und das Schwarze Meer abbilden. Und Malta sitzt da genau in der Mitte zwischen diesen Seegebieten. Und dann noch dazu ist ein Schiff noch da dargestellt, aber da will ich jetzt auch nicht noch viel näher drauf eingehen. Da gibt es auch Filme, der heißt Tal Adi Stone. Wer will, kann auch einfach Helge Wirth eingeben, dann findet man es vielleicht schneller. Da habe ich einen kleinen dreiminütigen Film gemacht, wo erklärt wird, wie das jetzt nun wieder hier funktioniert. Hier nochmal eine Übersicht mit der Abora 3 über die weiteren Sternbilder, die es dann gibt, und über den Sinn, den jetzt diese Sternbilder machen. Wir haben eben gesehen, die Projektion mit Europa, das klappt wunderbar. Westlich davon, da haben wir das größte Sternbild, den Schlangenträger, die größte Riesenfläche von Sternbildern. Und dieser Schlangenträger, der steht original so am Himmel und hat eine riesige Schlange in der Hand, die sich genau anschmiegt an die Wege des Meeres, die an der Stelle herrschen, nämlich den Golfstrom und den Nordatlantikstrom, den Rückstrom. Diese bekannte Rolltreppe zwischen Europa und Amerika. Über diesen Weg kann man, sagen wir mal, relativ leicht oder viel besser, als man sich es vorstellt, wirklich von Europa nach Amerika segeln. Eine Französin hat neulich sich in einen Baum gesetzt und ist darüber mithilfe dieser Strömungen. Und die Abora 3 spricht ja auch da Bände, und die ganze Forschung von Dominik Görlitz. Da will ich jetzt auch nicht was vorwegnehmen und blende das jetzt auch nochmal aus. Also, wir sehen diese Strömungen, wir sehen, dass die Sternbilder wirklich, wie es in den Quellen behauptet wird, die Strömungen abbilden. Ach so, eben habe ich vergessen, zu dem sumerischen Gilgamesch-Epos kommt als zweite Quelle der Argonautenbericht, ja, bei dem die Informationen vorliegen und geäußert werden, dass ein Wesen namens Chiron, dass der die Sternbilder entworfen hat. Der hat eine Sternenkarte gemacht, die ersten Sternbilder. Laut Isaac Newton, der sich damit schon beschäftigt hat und fast rausgefunden hat, Gott sei Dank nicht, sonst hätte ich es nicht rausfinden können. Er kam aber sehr nah ran. Der hat diese ganzen Quellen analysiert und kam zu dem Schluss, natürlich wurden Sternbilder als Navigationshilfe gebaut. Er wusste nur nicht genau wie. Ist auch schwierig, wenn man den sumerischen Gilgamesch-Epos nicht in der Hand dazu hat. Und das, damals war der noch nicht gefunden. Sonst wäre er mit Sicherheit dahinter gekommen. Es war nur der einzige Schritt, der noch notwendig war, um das jetzt zu entschlüsseln. Also jedenfalls heißt es da, dass dieser Chiron die erste Sternkarte macht, mit den Sternbildern, so wie wir sie heute noch kennen. Zweitens heißt es, dass er den Argonauten das mit an Bord gegeben hat. Und dann gab es da den Musaios, einen der Argonauten. Und der hat eine Sphaira, eine Sphäre daraus gebaut, also ein 3D-Globus, damit man es noch leichter hat beim Navigieren. Und das wird da einfach so geschildert und geschrieben. Die haben praktisch, also ich habe das vorher, bevor ich die Quellen kannte, rausgefunden und habe die Quellen im Nachhinein gefunden und dachte, boah, die schreiben das ja. Die schreiben das. Ja. Gut, noch eins weiter. Wir waren bei der Transportkultur. Die Abora ist ja bekannt, die Abora-Expeditionsreihe, und die wird hoffentlich auch niemals enden und immer weitergehen. Und da freuen wir uns schon alle immer auf die nächsten Dinge, die da kommen. Und das hat ja unter Beweis gestellt, die Leistungsfähigkeit der steinzeitlichen Seefahrt und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, gerade mit der Seitenschwerttechnik. Ne? Das dürfte ja hier wahrscheinlich bekannt sein. Was weniger bekannt ist, dass es schon vor 10.000 Jahren auch Boote gab. Und zwar solche Fellboote, wie das von diesem Inuit. Ja? Und die können damit reisen. Tausende Seemeilen, kein Problem. Die nutzen die Strömung aus, Ostgrönlandstrom, Labradorstrom, und dann fahren die hin, wo sie wollen. Und das ist schon erstaunlich. Und ganz lustig, habe ich heute auch mal hier angefügt, das älteste Boot findet man in Husum. Das ist ein Spand einer Bootskonstruktion, so wie dieses Fellboot da. Und auch den ältesten Einbaum, das wusste ich nicht. Ich habe vorher durchgelesen und geguckt und recherchiert, und habe ich gesehen, der älteste Einbaum, der wurde an der Ostsee gefunden. Älteste Einbaum der Welt. Da dachte ich, was ist jetzt los? Ja. Ich hatte gedacht, das wäre in Afrika, vielleicht hat man ja so die Bilder von Einbäumen, war aber gar nicht so. Anscheinend waren die da an Mobilität interessiert, nacheiszeitlich. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Und dann sind die da also mit solchen Booten, die technisch eben einfach tausende Seemeilen überwinden können, hatten die zur Verfügung und sind damit wahrscheinlich ja auch dann gereist. Ja. Ach so, und dann habe ich auch noch mal geschaut, weil ich dachte, okay, Mobilität, ist ja toll. Das älteste Rad der Welt, die ältesten Räder der Welt, so muss man eigentlich sagen, das allerälteste, das soll in Holland gefunden worden sein. Dann gibt es eins in Bulgarien. Dann gibt es die Dinger natürlich im Zweistummel. Also an dieser Nord-Süd-Achse, Donau runter und so weiter, in diesem Weg, ich nenne den mal Donauweg, ja, da findet man diese Räder. Und zwar ungefähr gleichzeitig. Ja. Ich will jetzt nicht unfair den Holländern gegenüber sein, kennt man, die sind ja auch sehr mobil heute noch mit den Wohnwagen. Ja. Vielleicht ist die Erfindung des Rades gerade in Holland gar nicht so abwegig, wenn man das berücksichtigt. Aber jedenfalls ist das spannend, wo wir also überall diese Räder finden. Und die zweitälteste Fundstätte, wenn man jetzt diesen Raum verlässt, ist wieder Korea, ne, wo wir auch diesen Dolmen und so weiter gefunden haben. Gut, das ist noch eine ganz spannende Sache, weil ich noch 2 Minuten habe, gehe ich kurz darauf ein. Da geht es letztlich gleich um die Scheibe von Nebra. Hier haben wir also eine Abbildung aus Schweden. Das ist ein kleiner Teil der sogenannten Sixtinischen Kapelle der Bronzezeit da in Schweden im Bohuslän. Da sind 2000 Schiffsabbildungen, riesige Schiffe zum Teil mit 50 Rudern und also leistungsfähige Schiffe, ja. Ganz viele Abbildungen. Unter anderem gibt es diese Abbildung, das ist der Gott Tyr, ein Himmelsgott, also Orion ist das in Wirklichkeit, so heißt es jedenfalls bei den meisten Wissenschaftlern, die das analysiert haben. Und ja, der steht jetzt da, hat ein Symbol, hoch oben über sich. Und das ist dieses Exzerptierte mit den 7 Punkten. In der Mitte ist ein Punkt, ein Achsenpunkt, und drumherum sind die kreisförmig oder beinahe kreisförmig verteilt, diese anderen Punkte. Interessant ist jetzt, dass dieses Symbol da drüben auch nochmal auftaucht, und das ist aus der Scheibe von Nebra. Das ist das Symbol, das frühzeitig von einem Astrophysiker als die Plejaden interpretiert wurde. Meiner Meinung nach sind es gar nicht die Plejaden, aber es sind halt zwei Meinungen. Ja, meine Meinung ist, es sind nicht die Plejaden, sondern dieses Symbol in Bohuslän in Schweden, das hat eine bestimmte Bedeutung für das Bild. Wenn ich da jetzt wieder als Bildwissenschaftler rangehe, dann ziehe ich diese roten Linien, und das sind immer die Verlängerungen praktisch der Masten der Schiffe. Wenn die Masten hätten auf der Abbildung, würde der Mast immer genau auf dieses Symbol zeigen. Das heißt, die Rümpfe sind also, die schmiegen sich alle so an dieses Symbol an. Die sind danach ausgerichtet. Dieses Symbol ordnet diese Schiffe, wenn man es mal so formulieren möchte. Und das ist eben, was ich eben angesprochen habe, Bildwissenschaft, dass man sieht, wo sind Daten, ja, und das sind eben jetzt die Daten, dass die Schiffe nach diesem Symbol geordnet sind. Sind sie ja. Kann ja keiner eigentlich widersprechen. Das hat jetzt Folgen, und zwar für die Scheibe von Nebra, da mache ich es jetzt ganz schnell, ich sehe schon. Wenn wir diese Scheibe sehen, als Bildwissenschaftler sehe ich 4 Hauptbildelemente, diese Sonne, diese Mondsichel, unten das Schiff und oben dieses 7-Sterne-Symbol, ja, mit dem Stern in der Mitte und außenrum 6 Sterne. Für mich heißt das jetzt, das ist ein Bild. Als Bildwissenschaftler spricht man auch bei einem Relief von einem Bild, nicht wundern, ne? Ist ja natürlich kein Gemälde, aber es ist ein Bild, das ist gebildet worden, kreiert worden von jemandem, und deswegen ist das ein Bild. Dieses Bild ist also komponiert worden. Es hat 4 Hauptelemente, die wurden so angeordnet, dass eine Bildordnung entsteht. Und zwar ist das in der Mitte teilbar. Unten das Schiff, genau in der Mitte geteilt. Und dann kommt das raus, was wir hier auf der linken Seite sehen, nämlich diese Sonne. Und die Sterne, die da um die Sonne herum passiert sind, die bekommen plötzlich eine Logik, wenn wir die andere Seite mit dem Mond ausblenden. Die sind plötzlich beinahe achsensymmetrisch. Ja? Und wenn wir uns jetzt die andere Seite anschauen, dann sehen wir eine völlig andere Bildordnung dieser Sterne. Die sind völlig anders geordnet. Die sind gar nicht symmetrisch. Das hat mit der anderen Seite nichts zu tun. Diese Sonnenseite oder Tagseite, Sonne bedeutet ja Tag, das ist auch also keine große Interpretation nötig, um zu sagen, dass das also die Tagseite und dass die Nachtseite ist, wenn hier die Sonne und da der Mond zu sehen ist. Auf dieser Nachtseite, der Mondseite, ist also in meinen Augen der große Wagen dargestellt, mit dem man dann diesen Nordstern finden kann, dieses Nordstern-Symbol, dieses Achsenstern-Symbol. Und ja, das ist jetzt meine Analyse im Werk immanent von dieser Scheibe, bildwissenschaftlich, und dann im Vergleich. Ich habe dann geschaut, wo gibt es denn dieses Symbol, wo taucht das nochmal auf? Und es gibt noch 2 solcher Darstellungen, die jedes Mal diesen Himmelspol oder Nordpol oder den kleinen Wagen, der übrigens auch aus 7 Sternen besteht, ne? So wie hier, der also, wo war ich jetzt, die das also zeigen, ja. Und ja, damit schließe ich den Vortrag auch dann so langsam, aber auch ganz schnell ab. Und habe jetzt natürlich einen riesen Rundumschlag gemacht. Ich muss Ihnen bei dem Vortrag heute alle Beweise und Quellen beinahe schuldig bleiben. Das ist halt bei einem Kurzvortrag so, die müssten Sie dann nochmal nachlesen. Ich kann Ihnen versprechen, ich habe mir da Mühe gegeben, das abzusichern und nicht einfach irgendwas zu erzählen. So bin ich nicht, ist nicht mein Naturell. Ich versuche da immer sehr genau vorzugehen. Und ja, das ist die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte dieser großen Bauten, um die es heute hier geht. Das war alles vorher. Das konnten die Leute vorher. Und dann kommen die dahin, irgendwie, die genauen Zusammenhänge gilt es ja immer noch zu erforschen, und bauen dann diese Meisterwerke an Architektur, die eben die Vorgeschichte hier haben. Ja. Das wollte ich zeigen, darum ging es mir. Ich höre mal auf hier mit mit diesem schönen Bild. Dann bedanke ich mich an der Stelle und hoffe, ich habe es jetzt zeitlich geschafft, fast. Ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen was auch mitnehmen und vor allen Dingen wünsche ich auch viel Freude für die nächsten Vorträge, die Sie jetzt anschließen. Dankeschön.